Jesus, wir sehen auf dich, deine Liebe, die will uns verändern. So haben wir gesungen, so haben wir den Morgen begonnen, den wir hier zusammen sein können. Und ich will euch einladen, mit mir ein wenig nachzudenken über dieses Wort Veränderung. Es geht mir jetzt seit einem halben Jahr durch den Kopf. Veränderung. Das soll das Thema sein. Und als ich so drüber nachdenkte und manche Unterlagen auch herzusuchte, irgendetwas, was mich noch ein wenig anleiten könnte, fand ich einen Rundbrief vom Richard Gabmeier. Den hat er uns zum Jahresanfang, also zum Jahreswechsel 2013 auf 2014 geschickt. Von den Philippinen, da wo sie wohnen und arbeiten. Und er schreibt, ich zitiere mal aus seinem Brief, Veränderungen, wer mag sie schon? Manche Veränderungen sind gut, manche möchte man nicht haben. Alterserscheinungen, Änderungen jeglicher Art in Arbeit und Familie, die einem schwerfallen. Änderungen in Beziehungen, soweit aus seinem Brief. Den hat er uns als Gemeinde geschickt und er hat bestimmt auch draußen gehängt an der Anschlagtafel. Veränderungen, wer mag sie schon? Und ich habe mich gefragt, wie kommt es denn, dass wir Veränderungen sofort als etwas Bedrohliches ansehen? Etwas, was uns Angst macht. Woran liegt das? Und die Antwort scheint mir einfach zu sein, dass jede Veränderung, ob es eine gewollte oder eine ungewollte Veränderung ist, eine Sache bewirkt, dass sich dadurch gewohnte, eingeschliffene, bequem gewordene Abläufe in deinem und meinem Leben verändern. Anders werden. Im beruflichen Leben, im privaten Leben, im Gemeindeleben verändert sich etwas und das kann ungemütlich werden, das kann anstrengend sein. Und doch ist bei jeder Veränderung, ob es jetzt gewollt ist oder ungewollt, gibt solche und solche, ist auch eine Chance da zur Neuorientierung, zum Wachstum im Glauben. Und vielleicht überhaupt erst einmal für manche Menschen zum Fragen nach Gott, zum Suchen und zum Finden von Antworten auf ihre Lebensfragen. Das kann Veränderung bewirken, die eintritt, gewollt oder ungewollt. Ein wenig soll dieses Bild, was ich hier euch mitgebracht habe, aus einem Urlaubserlebnis so über dieser Stunde stehen bleiben. Und das will ich euch ein bisschen erklären dazu. Wir waren miteinander, mit meiner Frau zusammen, auf der schönen Insel Speaker Oak, eine ostfriesische Insel an der Nordseeküste, und sitzen am Hafen, beobachten das Treiben. Da kommt ein Zweimast-Segelschiff reingefahren. Etwas, was, wer mich kennt, was mich interessiert. Und wir sehen das Anlegemanöver von diesem Schiff. Es war nicht ganz klein. Es war interessant. Und wie es näher kommt, buchstabiere ich dieses Wort, was am Bug steht. Verandering. Ich dachte, was ist denn das? Verandering. Veranda, irgendwas. Ich konnte es mir nicht erklären. Wir beide waren interessiert, haben uns das näher angesehen. Dann kommt ein Mitarbeiter von dem Schiff heraus und sagt, Sie interessieren sich für das Schiff. Kann ich Ihnen helfen? Haben Sie eine Frage dazu? Ja, was macht ihr denn so? Und es stellt sich heraus, dass das Schiff der evangelischen Jugend in Bremen gehört. Da habe ich gestaunt. Die Jugend in Chemnitz hat sowas leider nicht. Ich hätte es ihr gewünscht, von Herzen. Und stellt sich heraus, dass dort eine Truppe von jungen Leuten drauf ist. Die kann man bezeichnen mit der Null-Bock-Generation. Die hat zu nichts Lust. das Handy vielleicht oder durchgängig, aber sonst eher bitte nicht so anstrengen. Und dieser Mitarbeiter hat uns erzählt, dass der Kapitän dieses Schiffes in der Lage ist, die Gottesgabe hat, muss ich mal sagen, diese Leute zu motivieren, dass sie Freude am Leben haben. Er hat es hingekriegt, dass die Leute staunen, was sie selbst zu Wege bringen, dass sie navigieren lernen können und am Ende mit dem Schiff genau dort ankommen, wo sie hin wollten. Das hat sie so fasziniert, dass sie einfach froh waren, dass es sowas auch noch gibt. Sagt er, wisst ihr was? Von dem Schiff gehen die Leute verändert wieder runter. Das Schiff verändert diese Leute. Aha, dachte ich, da haben wir es. Veränderung. Schlicht und ergreifend Veränderung. Und es klingt deswegen so ein bisschen merkwürdig, weil das Schiff ein holländisches Schiff ist. Und es ist holländisch. Verandering. Veränderung. Das hat uns vorgemacht, dass es in dieser Welt und in dieser Zeit Menschen gibt, die die Fähigkeit haben, Leute zu motivieren, sich selbst kennenzulernen, ihre Fähigkeiten kennenzulernen und sich verändern zu lassen. Nicht so weiterzumachen, wie das bis jetzt immer so ging. Dann habe ich gedacht, wir alle wissen doch, dass ohne Veränderung kein Leben möglich ist. Das ist eigentlich normal. Wir verändern uns. Unser Körper verändert sich vom ersten Tag unseres Lebens an bis zum letzten Tag. Gibt es Veränderungen? Die Umstände in unserem Leben verändern sich ständig eigentlich, fast täglich. Umstände, auf die wir uns einstellen müssen. Ich habe zurückgedacht an das Gemeindewochenende vor einem Jahr, etwa mehr als ein Jahr. Da war der Andreas Ebert hier im März 2013 und gab uns dazu Denkanstöße. Auch die sind mir immer wieder durch den Kopf gegangen. Da ging es zum Beispiel darum, den Schatz zu bewahren. Einen Schatz zu bewahren. Und bei der Bewahrung dieses Schatzes die Werkzeuge dazu anzupassen. Da ging es zum Beispiel, er hat uns ein Bild gebracht, eine Schatzkiste, so ein bisschen aus dem Mittelalter. Da gab es so die Schatzkisten von den Seeräubern. Da waren ein Haufen Münzen und Gold und Zeug drin. Und so eine Schatzkiste hat er uns vorgestellt als Bild. Und da sitzen zwei drauf mit dem Revolver und bewachen die. Es geht darum, die Schatzkiste zu bewahren und zu behüten. Und er hat uns dazu gesagt, dass in der Schatzkiste die christlichen Werte sind, die es zu bewahren gilt. Nur, dass wir die Werkzeuge da anpassen müssen. Das hilft jetzt nichts mehr mit dem Revolver. Da gibt ganz andere schlitzohrige Leute, die bohren dir unten die Kiste an und nehmen den Schatz raus. Da kannst du oben drauf sitzen. Das merkt man gar nicht mehr. Und es ging eigentlich darum, dass vor 50 Jahren es eine ganz andere Art und Weise gab, den Schatz zu bewahren als heute. Den Schatz bewahren ist richtig, nur die Werkzeuge dazu sind anzupassen. Und wir hatten die Frage, wann müssen wir Veränderungen vollziehen, um das zu erreichen, was unsere Vorfahren auch wollten? Wann müssen wir Veränderungen machen? Wann werden die nötig, um das Gleiche zu erreichen, was unsere Vorfahren vor 50 Jahren auch wollten? Evangelisation war so ein Stichwort. Wie erreichen wir heute den Ahnungslosen? Das war damals vor 50 Jahren anders oder nach dem Krieg. Eine andere Frage hat er uns gegeben, was sind die Mittel, was ist der eigentliche Zweck? Was darf man verändern, was darf man nicht verändern? Was ist biblische Offenbarung, die feststeht? Und was ist die Abmachung dazu? Und wir sollten an diesen Eckdaten, so wie ich es mal sagen, unser Gemeindeleben überprüfen, ausrichten und, wo nötig, verändern. Ich weiß nicht, sind wir da weitergekommen? Sind wir dran geblieben? Sind wir vorangekommen in diesen Sachen? Wir haben vor kurzem dran gedacht und dürfen es immer wieder dankbar sagen, dass wir seit 10 Jahren hier zu Hause sind auf dem Goetheplatz, in diesem Haus, an dieser Stelle. Und ich denke, da hat sich einiges verändert
zu unserem früheren Standort in der Ziedenstraße. Nur so als Stichwort, wir haben ein eigenes Haus, wir haben viele Räume dazu, wir haben ein Gästezimmer, wir haben freie Sicht nach allen Seiten, wir werden von den Vorübergehenden gesehen, wir haben eine weithin sichtbare Werbetafel dort draußen mit Kurzbotschaften aus der Bibel, wir haben neue Möbel, wir haben neue Technik, wir haben neue Musikinstrumente. Ja, es gab auch einige, die diese Veränderung nicht wollten. Damals nicht, vor 10 Jahren und heute nicht. Aber das gab es auch schon zur Zeit des Mose. In Moses Zeiten war das Volk Israel, es litt unter der Herrschaft und der Ausbeutung, ja, in der Knechtschaft in Ägypten. Und es hat geschrien, unter seinem Leid geschrien, wegen seiner Antreiber. Und ich will uns aus dem 2. Mose 2 dazu 2 Verse lesen. Ja, weithin ist es bekannt, wie es mit dem Volk Israel war. Sie waren ja damals dorthin gekommen. Josef hatte ihnen einen Platz eingeräumt und sie sind größer geworden in der Zeit. Und dann gab es halt den Pharao, der den Josef so nicht mehr kannte. Und das Volk war eine billige Arbeitskraft insgesamt gesehen. So, und da steht im 2. Mose 2, Vers 23 bis 25, die Söhne Israels seufzten wegen ihrer Arbeit und schrien um Hilfe. Ich weiß nicht, ob wir mal richtig um Hilfe geschrien haben. Geschrien. Das Volk schrie um Hilfe und ihr Geschrei wegen der Arbeit stieg auf zu Gott. Da hörte Gott ihr Ächzen und Gott dachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah nach den Söhnen Israels und kümmerte sich um sie. Und im Kapitel 3, Vers 7 steht noch dazu, gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten, und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Und wenn wir das runterbrechen und zusammenfassen, steht, Gott hörte, Gott sah, Gott kümmerte sich. Das ist einfach unübersehbar. Gott gibt Acht auf sein Volk. Vom Himmel her. Und er sieht, er hört und er kümmert sich. Und daraufhin ergreift Gott jetzt die Initiative. Er ist jetzt der, der aktiv wird. Und im Vers 8 steht dann, ich bin herabgekommen, um es, das Volk Israel, aus der Gewalt der Ägypter zu retten und es aus diesem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land. Das hat Gott jetzt beschlossen. So wird es gemacht. Und wenn wir jetzt weiterlesen, erfahren wir, dass das Volk zwar eine Veränderung wünscht, aber in der Veränderung, wo sie geschieht, schon wieder murrt und unzufrieden ist und eigentlich was dagegen hat. Stellen wir uns die 2 großen Buchstaben vor, nehmen wir das A her. Halten wir es mal im Kopf fest. Hinter dem großen, fetten A steht der Ausgangspunkt. Unterdrückung, Ausbeutung, Knechtschaft in Ägypten. Jetzt nehmen wir ein großes B her. Das ist der Zielpunkt, Ziel der Veränderung, Auswanderung in die Freiheit, in ein fruchtbares Land. Na, da sind wir hergekommen, da soll es hingehen. Und es gibt auch ganz nette und nützliche Sachen, die man im Internet finden kann. Und so mancher hat sich sicherlich schon mal eine Fahrtroute berechnen lassen. Gibt es verschiedene solche Anbieter. Und da finden wir das A und das B wieder. Das große A steht für den Ausgangspunkt. Da schreibst du deinen Ort ein, wo du wohnst. Und beim B das Ziel, da wo du hin willst. Und dazwischen gibt es die Fahrtroute. Und da gibt es einen feinen Rechner, der berechnet dir das alles. Diese Wegstrecke hat Israel vor sich. Aus der Knechtschaft Ägyptens heraus in ein freies Land. Dazwischen diese Route, dieser Wanderweg, sagen wir mal. Bloß das Gewaltige ist, dass Gott mitten unter ihnen war, ganz nahe. Für mich unvorstellbar, man sieht es in manchen Filmen, versucht nachzustellen, eine Wolkensäule am Tag und eine Feuersäule in der Nacht. Greifbar nahe, die Gegenwart Gottes und seines von ihm eingesetzten Führers Mose. Und trotz dieser sichtbaren Gegenwart Gottes, die fast zum Angreifen nahe ist, wird bei der ersten Glaubensprobe am Ufer des Schilfmeers deutlich, dass das Volk diese Veränderung im Grunde genommen so gar nicht wollte. Ein bisschen unbegreiflich, aber es war so. Man hatte zwar eigentlich die Schinderei in Ägypten satt bis oben hin, aber man hat sich damit arrangiert. Es ist eben so, was will man da machen? Ich will es mal lesen, 2. Mose 14, 11 und 12. Da steht wahrhaftig geschrieben, und sie, das Volk, sie sagten zu Mose: Hast du uns etwa deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben, weil es in Ägypten keine Gräber gab? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Ist dies nicht das Wort, das wir schon in Ägypten zu dir geredet haben? Lass ab von uns! Wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre nämlich besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Ja, kann man sich denn das vorstellen? Ist mir irgendwie unbegreiflich. Lass ab von uns, sagen sie ganz klar und deutlich dem Führer Mose, der von Gott eingesetzt ist. Wir wollen den Ägyptern dienen. Na, was ist denn das? Und da habe ich überlegt, wie ist es denn in deinem und meinem Leben? Wie ist es bei dir? Fühlst du dich unfrei? Fühlst du dich geknechtet? Eingesperrt in Zwängen vielleicht, in Zwängen und Verpflichtungen, die dich zum Sklaven deiner Umstände machen? Geht es dir so? Möchtest du raus? Möchtest du eine Veränderung erleben? Wir leben alle in einer Zeit enormer Beschleunigung. Wenn wir aber so tun, als komme das alles so über uns, zeigt uns das nur unsere Unredlichkeit. Denn im tiefsten Grund unseres Herzens wissen wir schon, dass wir uns zum Beispiel ein wenig mehr Zeit für unsere Familie nehmen sollten und andere wichtige Dinge. Wenn wir nur wirklich wollten. Aber wir nehmen uns nicht die Zeit und dann haben wir sie auch nicht. Und das ist unser Problem. Ein Lebensstil, den wir einerseits verwünschen, von dem wir andererseits aber nicht lassen können. Im tiefsten Grund unseres Herzens wissen wir das auch. Denk mal an Martha, die hechelte durchs Haus, als Jesus da war in Bethanien. War entrüstet über das Verhalten ihrer Schwester, dass die so sein kann. Und dann musste sie von Jesus erfahren, dass sie es war, die nicht wusste, was im Augenblick eigentlich wirklich wichtig war. Jesus macht deutlich, dass wir alle durchaus genug Zeit haben. Unser Problem ist, dass wir die eigentlich wichtigen Dinge auf unserer Prioritätenliste oft nicht ganz nach oben setzen. Und das ist jetzt die Frage: Wie müsste diese Liste bei dir oder bei mir verändert werden? Ist da eine Veränderung dran? Müssten wir hier etwas ändern? Und wenn du ernsthaft eine Veränderung diesbezüglich in deinem Leben willst, dann bete intensiv zu Gott, dass er dir hilft und die Kraft schenkt dazu, auch das zu machen, was du eigentlich weißt. Denn er ist immer noch derselbe lebendige Gott wie damals, der sein Volk aus dieser Knechtschaft herauszuführen wusste. Und das mit großer Geduld, die wir mit Sicherheit nicht hätten. Aber
bitte gestatte ihm, dass er den Weg der Veränderung gestaltet nach seinen Gedanken, nämlich die Strecke zwischen dem großen A und dem großen B, dass Gott das ändern kann und dass Gott diesen Weg gestalten kann. Rechne aber damit, dass dir möglicherweise manche neue Situation nicht gefallen wird. Aber wisse, Gott meint es gut mit dir. Ich habe einige Veränderungen in meinem Leben erlebt. Ich will euch eine kurz schildern, die das unterstreicht, was ich gerade sagte. Gott gestaltet den Weg, wenn wir ihn lassen. Ich habe in einem großen Baubetrieb gearbeitet. Dann kam die Wende, dann hieß der Walterbau. Und es ging mit der Wende los, dass einer nach dem anderen gehen musste. Man nannte das Entlassungskarussell. Da flogen immer welche raus, die am Rand waren, die flogen dann raus. Das ging über Jahre. Und im Jahr 1997 wurde ich zum Betriebsrat bestellt und meine Kündigung hatte ich da auf dem Tisch liegen. Das kam so aus heiterem Himmel, dass mich das sehr, sehr geschafft hat. Von 1989 bis 90 bis 97 sind so viele Leute gegangen oder mussten gehen aus diesem Betrieb. Und dann dachte ich, jetzt ist Ruhe. Jetzt kann ich da bleiben und bis zu meinem Renteneintritt dort meine Arbeit tun. Das war nicht so. Und dazu kam es noch, dass unser Vermieter drastisch die Miete erhöht hat, dass es mir Angst wurde. Ich habe aber durch das Gehen müssen, habe ich noch eine Abfindung bekommen. Gab es noch ein Geld dazu. War zwar alles ein bisschen traurig, aber das hat man dann auch genommen. Und Gott hat mich gesegnet, hat mir eine neue Arbeit geschenkt. Und konnte ich 98 direkt weitermachen. Und bis dahin, bis ich zur Rente eingetreten bin, war ich jetzt dort. Und wisst ihr was? Kurz danach, als ich gegangen worden bin, gab es den Betrieb Walterbau nicht mehr. Der Konkurs angemeldet. Was wäre, wenn ich mich hätte festgekrallt und hätte mit Arbeitsgericht und sonst irgendetwas dagegen protestiert, gegen meine Kündigung? Da hätte ich eher zum einen keine Abfindung gekriegt, es war ja nichts mehr da, der Betrieb war ja weg. Und die Arbeit, die ich jetzt hatte, wäre auch weg gewesen. So, dann habe ich wieder gesehen, Gott hat es gut gemeint. Wenn es mir auch an dem Moment überhaupt nicht gefallen hat und es mich mächtig belastet hat, dass der Weg so geht, so hatte ich es nicht gedacht. Und das wollte ich euch gern sagen, dass Gott von oben sieht. Wenn wir uns vorstellen, ich habe mir das mal an solchen Gelände vorgestellt, so in Canyons in Amerika, wo einer mit dem Jeep unten langfährt, zwischen den Felsen, und sieht eigentlich gar nichts, nur nächste Kurve rum, ach, da geht's lang, dort wieder lang. Aber richtig wissen, wo der Weg hingeht, weiß der nicht, der da fährt. Würde man aber oben mit dem Ballon oben drüber schweben, sieht man ganz genau, ob der Mensch dort auch ankommt, wo er eigentlich hin will. Das sieht man aber unten nicht. Und so sieht Gott uns unseren Weg. Und er leitet uns vielleicht mal an den anderen, in eine andere Biegung, weil der Weg dorthin am Ziel besser ist. Und das wollte ich euch gesagt haben, so als Ermutigung. Vielleicht lebst du auch dein Leben bisher ohne Gott, tust, was dir gerade recht erscheint, was du denkst und merkst am Ende doch, dass sich das alles irgendwie nicht ausfüllt, irgendwas eine Leere bleibt. Dann übergib Jesus dein Leben, lass ihn den Führer sein in deinem Leben. Eine andere Frage ist mir aufgestanden, wie sieht es in deiner Ehe aus? Bist du glücklich, mit genau diesem Ehepartner durchs Leben gehen zu dürfen? Der Manfred Siebold hat seiner Frau ein Lied gewidmet, da heißt es in einer Zeile, du bist Gottes Geschenk. Du bist Gottes Geschenk für mich, voller Liebe erdacht und mit Liebe von ihm gemacht. Und er schickte dich in mein Leben. Gott tut mir wohl durch dich. Kennst du das mitsingen? Mit dem ganzen Herzen? Wenn nicht,
Dann mach mal eine Standortsbestimmung.
Sieh, ob da eine Veränderung nötig ist.
Das kann durchaus schmerzhaft sein, aber heilsam.
Das ist ja die Sache. Auf der einen Seite tut es weh, andererseits heilt es.
Oder es bleibt alles beim Alten. Das ist natürlich einfacher. Dann sagst du halt, es ist eben so, ich kann damit leben. Das strengt deutlich weniger an.
Ein mir wichtiger Spruch lautet, Gott gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und auf Kurzform gebracht, Gott gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Das habe ich mir für mich auf der Fahne geschrieben. Die Entscheidung liegt bei dir und mir persönlich. Das zu machen, kann anstrengend sein. Jesus hat mal einen Mann gefragt, der war 38 Jahre lang krank. Eine merkwürdige Frage. Willst du gesund werden? Und stell dir das mal vor, du bist 38 Jahre krank. Da fragt dich einer, willst du gesund werden? Das Eigenartige, im Johannes 5, Vers 7 steht die Antwort von dem Gelähmten. Das ist nicht direkt ein klares Ja. Halleluja, endlich fragt mal einer mich sowas. Na klar, was denn sonst? Nee, das ist so ein bisschen ein Klagelied eigentlich. Ich habe ja keinen Menschen. Wenn das Wasser sich bewegt, da ist ja keiner da und überhaupt. Jesus heilt diesen Menschen in einer vollmächtigen Befehlsform. Johannes 5, Vers 8. Steh auf. Keine Möglichkeit. Du kannst, versuch doch mal mit aufstehen. Steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Das ist eine Befehlsform. Da gab es keine Verweigerung. So wie Gott sein Volk Israel aus der Knechtschaft herausgeholt, er hat das jetzt so bestimmt, holt Jesus diesen Kranken aus seiner misslichen Lage heraus. In Vers 9 lesen wir, und sofort wurde der Mensch gesund. Stand auf, nahm sein Bett auf und ging umher. Sofort, nach 38 Jahren Liegezeit. Eine dramatische Veränderung in seinem Leben, stelle ich mir vor. Nämlich, jetzt muss er sich selbst bewegen, jetzt muss er jeden Morgen aufstehen und sein Brot verdienen, auf Arbeit gehen vielleicht. Und er wird nicht mehr versorgt. Es kommt ihm keiner mehr und bringt ihm Essen und verpflegt ihn. Die andere Seite der Medaille, er ist komplett gesund. Eine dramatische Veränderung in seinem Leben. Und all die Veränderungen, die wir so bedacht haben, bisher waren alle so mehr oder weniger nicht so richtig gewollt. Ja, schon, aber. Es gibt aber durchaus Leute damals in unserer Zeit, die eine Veränderung wollen. Die wirklich sagen, so kann es nicht weitergehen. Und ich habe es hier schon mal gesagt, es begeistert mich immer wieder, darum sage ich es auch gerne nochmal. Das ist der Sänger, der Randfichten gemacht hat, der Obst, der Thomas Unger. Der hat gesagt, so geht es nicht weiter in mein Leben. Ich will hier raus. Und über Freunde hat er zu Jesus gefunden, hat sein Leben dem Herrn Jesus übergeben, seine Schuld abgeladen und singt jetzt für Jesus. Er hat selbst die Gruppe der Randfichten verlassen, weil er sagt, ich kann mit diesen Liedern nicht mehr vollen Herzens dabei sein und mitsingen. Und jetzt ist er unterwegs und singt für Jesus. Und macht das ganz klar in allen Medien, die es gibt, Zeitung, Fernsehen, Radio, können wir ihn hören und lesen. Und von ihm lesen. Er ist heil geworden. Hanne Haller fällt mir ein. Auch so eine Frau, die heil geworden ist. Die für Jesus gesungen hat. Der Evangeliumsrundfunk Wetzlar, EAF Medien, ist sicher einigen bekannt hier. Die haben ein neues Motto aufgestellt. Da heißt es, wir möchten nichts lieber,
als dass Menschen Gott kennenlernen und er ihr Leben verändert. Das ist ihr Wunsch. Und dann schreiben sie dazu, dafür suchen wir die besten medialen Möglichkeiten. Das Beste, was möglich ist, in den Medien will EAF verwenden, dass Menschen zu Jesus finden und von ihm verändert werden. Und wenn wir wieder zurückgehen aus der heutigen Zeit in die Zeit, wo Jesus gelebt hat, da gibt es einen Menschen, der mich begeistert. Das ist der Oberzöllner Zachäus. Der wollte auch sein Leben verändern. Das ist einer von denen, die es wollten, die es richtig doll wollten. Und hat gehört, dass dieser Jesus durch Jericho kommt. Und es ist ihm ganz wichtig, dass er den wenigstens mal sehen könnte, diesen Jesus. Und da habe ich mich gefragt, woher, wir haben mal zusammengesessen und haben gesagt, woher weiß denn der das von dem Jesus, der Zachäus, der Oberste von den Zöllnern da. Und da kam uns der Gedanke, dass einer seiner Kollegen, nämlich der Levi, vom Zollhaus weggeholt wurde und Nachfolger von diesem Wanderprediger wurde. Der Levi. Ah ja, der Matthäus. Und der hat deswegen, weil er sein Zollhaus aufgegeben hat, eine Menge Leute eingeladen, seine Kollegen, auch Zöllner, und hat ein Fest gemacht. Großes Fest gemacht, ein Festmahl, vielleicht war es ein Ausstand. Er sagt, so, es hat sich erledigt mit der ganzen Zöllnerei. Ich gehe jetzt dem Wanderprediger nach, dem Jesus, und ich mache euch noch ein Fest, und dann hat sich's. Und da haben die ganzen Leute die Antwort Jesu gehört. Ja, die Antwort Jesu gehört, die er sagte den Leuten, die dort die geistliche Elite waren zu der Zeit. Denn die haben nämlich gesagt, warum esst ihr mit den Zöllnern und Sündern? Wie geht denn das? Und die Antwort des Herrn Jesus hat geheißen, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Umkehr. Das steht in Lukas 5, Vers 27 bis 32. Und ich denke, dass offenbar diese Leute, die Zöllner, die da zusammen waren bei dem Festmahl vom Levi, dass sie das ihrem Oberchef erzählt haben. Haben gesagt, weißt du schon, einer ist schon weg von dir, der Levi. Da gibt es einen, der Jesus, der verändert Leute. Und dieser Chef, der Zachäus, der hat wahrscheinlich innerlich gemerkt, dass er auch so ein Sünder war. Ich denke, das ging ihm damals, wie uns heutzutage, einigen Leuten jedenfalls, schon darum, in kurzer Zeit mit möglichst wenig Arbeit viel Geld zu verdienen. Ich will mal kurz die Geschichte lesen, die sein Leben so radikal verändert hat, dass wir es im Ganzen mal gelesen haben. Das in Lukas 19 steht die, von dem Zachäus. Sache hat sein Leben tatsächlich komplett verändert. Ein Mann mit Namen Zachäus genannt, der war ein Oberzöllner und war reich. Und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei, und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulfeigenbaum, damit er ihn sehe, denn er sollte dort durchkommen. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Und als sie es sahen, murrten alle und sagten, der ist eingekehrt, um bei einem sündigen Mann zu herbergen. Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist die Geschichte, die sich dort begeben hat, in Jericho. In Vers 5 und 6 sieht
Jesus den Mann oben in dem Baum hinter den Blättern sitzen und guckt nach hoch und ruft den Mann mit Namen: Zachäus, steig eilends herunter. Ich muss in deinem Haus bleiben. Ich, Jesus, muss heute in deinem Haus bleiben. Und der Zachäus, ist ihm das jetzt angesichts der vielen Leute peinlich? Wie sieht denn das aus, wenn der Oberzöllner vom Baum krabbelt? Mit seinen Sachen sich verhakt vielleicht noch. Das ist ja peinlich. Bleibt er jetzt da ganz still sitzen und muckst sich nicht, dass es vielleicht am Ende alles so vorübergeht? Oder kommt er mit hängenden Schultern beschämt vom Baum herunter? Nein, der freut sich. Steht im Vers 6. Er stieg eilends herab und nahm ihn mit Freuden auf. Dass dieser Jesus sich herablässt, um in sein Haus zu kommen, das ist so gewaltig. Da hat er sich so gefreut. Er wollte ihn wenigstens sehen. Vielleicht auch mal reden mit ihm, aber in sein Haus kommt, richtig kommt. Das ist großartig. Und er wusste ja, dass er ein Sünder ist. Die Leute bestätigten ihm das ja auch in aller Öffentlichkeit, wie wir es im Vers 7 gelesen haben. Er ist eingekehrt, um bei einem sündigen Mann zu herbergen. Ja, das ist ein Ding. Ich habe mir überlegt, das Herbergen, bin ich noch nicht fertig mit Denken. Da ist Jesus nicht auf den Kaffee gekommen, mal so für 20 Minuten, eine halbe Stunde. Herbergen heißt viel länger bleiben. Wenn man in eine Herberge geht, dann bleibt man eigentlich über Nacht. Da ist man den ganzen Tag da, bleibt über Nacht und geht von mir aus am nächsten Morgen weiter. Jesus herbergte bei diesem sündigen Mann. Der sündlose, gerechte Sohn Gottes nimmt sich Zeit für den Sünder Zachäus. Genau für diese Person, der ist einfach da. Und das ist mir aufgefallen. Er hält dem Zachäus keine Standpauke und sagt, na gut, schön, wenn du mir nachfolgen willst, erstens, so, zweitens das und drittens, das ist das Mindeste, was ich verlangen kann, wenn du mir nachfolgen willst. Sonst wird gar nichts draus. Nichts davon. Überhaupt nichts. Jesus ist nur einfach da. Er macht ihm keine Vorschriften, hält ihm keine Standpauke über sein Scheffeln von ungerechten Gewinn. Und was passiert denn jetzt? Jetzt steht auf einmal der Oberzöllner Zachäus auf und nennt ihn Herr. Vers 8. Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Ein bewegender Augenblick der Veränderung in seinem Leben. Er achtet Jesus höher als sich selbst. Und dann frage ich mich, wer hat ihm denn das gesagt, dass er die Hälfte von dem allen, was er hat, den Armen gibt um sich herum, die da wohnen? Wer hat ihm denn das gesagt? Wer hat ihm denn gesagt, dass er 20 Euro dem geben soll, der noch vor kurzem 5 Euro abgeknüpft hat? Aber nicht ganz richtig war das. Dem gibt er jetzt 20. Wer hat denn das gesagt? Es gab doch keine Vorschrift. Jesus war nur einfach da. Und das war's. Die Nähe der Gegenwart Jesu. Jesus musste in seinem Haus sein. Und diese Nähe Jesu hat ihn verändert. Vielleicht habe ich mir gedacht, ist er ein armer Mann geworden dadurch, denn das ist viel. Vierfache abzugeben und die Hälfte sowieso. Aber er ist innerlich reich geworden, auch wenn er vielleicht äußerlich ärmer dastand. Und das ist viel, viel mehr wert als Gut und Geld. Und Jesus bestätigt das und sagt, heute ist in diesem Haus, heute ist deinem Haus Heil widerfahren. Eine Veränderung, die sich automatisch einstellte in der Nähe Jesu. Nur, dass Jesus da war. Und wir lernen daraus, Veränderungen in deinem, mein Leben beginnen nur immer im Herzen. Innen. Von innen nach außen. Veränderungen geschehen im Herzen. Wenn wir es wollen
und unser Herz unserem Herrn zur Verfügung stellen. Oder grundsätzlich erst einmal Jesus zur Verfügung stellen, dass er der Herrschaft in unserem Herzen antreten kann. Veränderungen geschehen nicht durch Druck von außen. Sie sind vielleicht eine Möglichkeit, überhaupt darüber nachzudenken, ein Anstoß zu sein vielleicht, über das Leben nachzudenken. Paulus schreibt es in Römer 12, Vers 2, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern lasst euch verwandeln, in Klammern verändern, durch die Erneuerung des Sinnes, also von innen heraus. Jemand, der sich so gesehnt hat danach, nach Jesus, der sich gesehnt hat, verwandelt zu werden, von innen heraus, ist eine Frau in unseren Tagen, das ist die Claudia Wellbrock. Die Claudia Wellbrock hat Lieder gedichtet, die ihr Leben beschreiben. Und sicher kennt der eine oder andere sie. Und ich habe euch ein Lied mitgebracht und denke, mit unserer neuen Technik wird es gelingen, dass wir jetzt einfach mal draufhören, was sie dazu gedacht und gesagt und gesungen hat. Vielleicht geht das zum Hören.
Sehnsucht nach dir. Ich höre deine Worte.
Hilf mir nur, Stille zu halten, wenn du wirkst an mir. So hat sie gesungen. Herr, verwandle mich, denn ich will nur dich. Ich möchte immer mehr so werden wie du. Gib mir, was ich brauche, dazu. Das ist der Wunsch, den ich habe für uns. Und wo wir im Nachdenken darüber feststellen, dass Veränderungen nötig sind, im eigenen Leben, in Ehe, in Familie und im Gemeindeleben, wollen wir unsere Herzenstüre weit, weit aufmachen. Aufmachen, dass der Herr Jesus viel, viel Platz hat und viel Zeit, unser Leben zu verändern, zu verwandeln, dass wir ein Licht sein dürfen für ihn in dieser Welt.